Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass dich unsere Gesundheitsreihe interessiert, unser ganzheitlicher Gesundheitspodcast. Ja, Dr. Völker ist wieder mit am Start und meine Wenigkeit, Manuel Eckert. Wir versuchen ganzheitlich die Gesundheit zu eruieren. Und ich muss immer wieder sagen, und das kann der Völker mir mit Sicherheit bestätigen, es gibt nicht einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der das jemals geschafft hat, dieses Rätsel der Gesundheit, dieses Puzzle der Gesundheit so zu puzzeln. Also das ist schon verrückt. Es gibt nicht einen, der das wirklich bis ins Kleinste, weil der müsste ja theoretisch heute noch leben. Der dürfte ja auch gar nicht sterben.
Ja.
Wenn man das Rätsel der Gesundheit erörtert hat.
Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Es gibt immer noch Neues zu entdecken. Und deswegen wundert es mich immer mehr. Das ist mir diese Woche so durch den Kopf gegangen. Wir haben ja vielleicht mit den ein oder anderen Aussagen, die wir machen, ecken wir ja vielleicht mal sozusagen an oder nehmen alt hergebrachte Weisheiten, legen die auf die Waagschale und sagen, vielleicht ist es ja auch ein bisschen anders oder vielleicht gibt es Neuigkeiten dazu. Und das stößt in vielen Fällen auf Widerstand. Also der Mensch scheint ja so einen Widerstand gegen neues Wissen zu haben. Und deswegen, das hast du ja schon oft mal erklärt, warum alt festgesetztes Wissen unfassbar schwer ist zu korrigieren. Und ja, dann es hat noch keiner erfunden, das ist ganz wichtig. Und es wird erst noch kommen, bis es endgültig komplett gelöst ist, das Problem. Bis wir das gesamte Gesundheitsproblem 100% gelöst haben. Aber auf dem Weg dahin müssen wir uns mit neuem Wissen anfreunden und dann langsam in diese Richtung gehen. Die Wissenschaft auch weiter. Und wenn jeder nur bei seiner bisherigen Meinung bleibt und seine gesamte Energie opfert, diese eigene alte, vielleicht auch inzwischen falsche Meinung weiter vehement zu vertreten, dann ist ja keine Energie mehr da, um sich neuen Dingen zu widmen. Das ist sehr schade. Aber das beobachtet man zunehmend.
Ja, ja. Das ist, ich habe zwei Sachen, möchte ich gerne, zwei Sachen, bevor wir jetzt uns gleich unserem Hauptthema, nämlich dem Sommer, der Sonne und der Haut und generell Hautschutz und dem allem widmen. Interessant finde ich dieses, wie du jetzt eben schon gesagt hast, dass man nicht, dass man neues Wissen nicht annehmen möchte. Also da, ich habe ja schon viel gearbeitet in meinem Leben und interessant, das Gemeine ist, wenn du als neuer Mitarbeiter irgendwo hinkommst und einfach feststellst, dass das, was sie da machen, komplett Banane ist, weißt du? Und wenn du dann fragst, warum macht ihr das denn so? Das haben wir immer schon so gemacht. Das ist so dieses typische so gemacht. Das machen wir heute, das ähnlich ist oder nicht, wir machen das ist schon immer so gemacht. Und genauso ist das mit unserer Gesundheit. Wir wollen das nicht überdenken. Wir wollen das einfach so machen, wie wir das immer schon gemacht haben, weil das scheint funktioniert zu haben, weil bis heute habe ich ja überlebt. Das ist ja so dieses Typische, das sehe ich ja auch, wobei mein Vater, jetzt muss ich sagen, in den letzten Jahren hat er gemerkt, dass ihm die Sachen, die ich ihm einflöße, dass die ihm echt gut tun. Aber der war früher immer, ah, du mit deinem Zeug da, geh fort, das braucht kein Mensch. Ich brauche das nicht. Immer dieses Negative und immer dieses, nein, brauche ich nicht. Und was ich jetzt so spannend fand, ist, dass wir jetzt am Wochenende, hast du eine sehr, sehr schöne Vorlesung gemacht vom Otto-Molekular-Coach, wo du halt Vitamine vorgestellt hast, die fettlöslichen Vitamine, und da auch sehr deutlich gemacht hast, dass es eigentlich nur zwei Vitamine gibt, die man überdosieren könnte, aber auch wirklich nur mit absoluter, entweder Dummheit oder Fahrlässigkeit oder mit Absicht. Aber interessant ist wirklich, und da habe ich auch einen Spruch dazu. Interessant finde ich, dass die Menschen total Angst haben, sich zu überdosieren, aber überhaupt gar keine Angst haben, sich zu unterdosieren. Also dass sie Angst haben.
Das ist ein berühmter psychologischer Bias, weil wenn du etwas tust und es könnte Risiko 1 zu 1 Million haben, dann hast du ja was getan, was einen Schaden verursacht. Wenn du nichts tust, das führt zwar zu 98% zu einem Schaden, aber immerhin hast du nichts getan. Du kannst nicht sagen, die 98% sind nicht da. So denkt der Mensch.
Was ist denn das für eine geile Theorie?
Alter. Das ist halt das Bekannte in der Psychologie, ja, dass du eben eher nicht handelst, als zu handeln. Spannend ist übrigens auch, wenn man dann ganz viele Berichte sieht über Menschen, die ärztliche Kollegen und Krankenschwestern, die in Sterbekliniken tätig waren und Sterbende befragt haben, was sie am meisten bereuen. Keiner hat bereut irgendwas, was er getan hat. Alle bereuen nur, was sie nicht getan haben. Ja? Man bereut das später, dass man alles Mögliche nicht getan hat. Aber unser Geist, die Psychologie, will immer vorsichtig sein und sagen, ich mache mal lieber nichts. Auch wenn das Ergebnis zu höherer Wahrscheinlichkeit viel schlimmer ist, als wenn ich etwas tue, ist das Nichtstun für die Leute, fühlt sich immer noch so sicherer an.
Das ist so spannend. Das
war vielleicht sinnvoll, dass du lieber, soll ich jetzt aus der Höhle raus oder in der Höhle bleiben? Da kommt der Säbelzahntiger vorbei. Ach komm, ich bleib mal lieber in der Höhle drin. Geh nicht raus. Ne? Ja. War vielleicht vorteilhafter. Aber in vielen Dingen ist es eben auch nachteilhafter. Aber der Mensch, das ist ja, dieses Prinzip hat ja Daniel Kahnemann in schnelles Denken, langsames Denken, auch diese ganzen Denkfehler, diese Bias hat er gut analysiert und hat da eben auch gezeigt, dass rechnerisch wäre es vielleicht besser, was zu tun, ganz klar, auch logisch, statistisch, keine Frage. Aber intuitiv sagen Leute, ich mach mal lieber nichts. Und deswegen ist das so, dass die Wahrscheinlichkeit einer Unterdosierung ist 10.000 Mal höher, ja, weil fast jeder, den wir messen, ist irgendwo unterdosiert mit irgendwas und hat dann Mängel, das sagen wir ja immer. Die Wahrscheinlichkeit, einen Mangel zu haben, ist um ein unendliches höher. Also es gibt ja Überdosierung 1 von 100 Millionen höchstens mal und dann absichtlich und sonst was. Also das Risiko wäre viel schlimmer, sich zu unterdosieren. Aber weil unsere Psyche uns sagt, ich mach mal lieber nichts, ist immer sicherer, ne? Ich bleibe in der Höhle, ist dem unserem Bauchgefühl, der Intuition, ist das völlig egal. Die sagt, lieber nichts tun. Das ist dieser Denkbias, ne? Das schnelle Denken. Mhm. Und ab und zu, man müsste öfter mal nach Daniel Kahnemann langsamer denken und auch mal vielleicht nachrechnen und vor allem messen, so wie wir es machen. Wissenschaftlich klar strukturieren und dann weiß man, vielleicht wäre es besser, doch nicht im Vitamin-D-Mangel zu bleiben, auch wenn ich dazu aktiv werden muss und Vitamin-D nehmen muss. Aber natürlich am besten vorher mal messen. Das können wir ja alles heutzutage. Also, aber wie gesagt, im Blinden, im Dunkeln würde der Mensch eher immer lieber, wenn er eh nicht weiß, habe ich einen Mangel, habe ich nicht, ach komm, ich mache lieber nichts. Das ist immer die erste Entscheidung beim
Interessant ist halt, dass ich sehr, sehr häufig, wirklich ganz, ganz häufig von unseren Pure-Life-Lern, also von unseren Mitgliedern, die bei Pure-Life sind, dass sie sich alle oder die meisten wirklich nur auf die Fitnesskurse konzentriert haben, über Jahre hinweg. Und immer wieder auch nur den Kopf geschüttelt haben, wenn ich in meinen Kursen so viel über diese ganzen Zusammenhänge geredet habe. Und ich weiß auch genau, dass ganz viele Leute da auch weggeschaltet haben und auch weggedrückt haben. Und auch gerade die letzten Jahre haben viele immer gedacht, der will nur was verkaufen. Interessant ist aber, dass dann wirklich, ich kriege jede Woche, eine Mail reicht nicht, wo dann drin steht, ich bin schon lange bei euch, aber ich habe vor kurzem erst angefangen, Seminare zu gucken. Und dann kommt, hätte ich das mal vorher gemacht. Weil dann wirklich, und das ist das, dieses hätte, wie du eben schon gesagt hast, dass die Menschen tatsächlich bereuen sie dann irgendwann, wenn sie den Mehrwert dieser Seminare oder auch dieses Podcasts hier zum Beispiel, das ist ja das, was wir machen. Wir setzen uns ja nicht hier hin, weil uns langweilig ist, sondern wir versuchen ja immer, die Psyche zu erklären, unser Verhalten zu erklären, die Ernährung zu erklären, die Gesundheit zu erklären. Und das ist ja unser Anspruch, dass in allem, was wir machen, immer ein Mehrwert da ist. Dass du, egal was du von uns guckst und egal was du von uns machst, dass du immer einen Mehrwert bekommst. Damit die Zeit, weil wir für uns wissen, das Wertvollste, was wir bei generell, was der Mensch eben noch kannst du sie anhalten, gar nichts, sondern das ist, und ich hasse Zeitverschwendung, deswegen, das, was ich definitiv nicht will, dass wenn jemand hier zuhört, dass er dann sagt, oh, das ist aber Zeitverschwendung, weil deswegen machen wir das nicht. Also wir sitzen auch nicht hier sondern wir möchten wirklich so ein bisschen, deswegen finde ich das mega, dass du das jetzt eben gerade nochmal erklärt hast, warum der Mensch wirklich so das macht, nämlich eben nichts. Er fühlt sich damit sicherer, aber weil er einfach auch nicht die Ursachen kennt. Deswegen, ich kann das nur noch mal kurz in die Kamera halten für diejenigen, die das Video hier schauen. Du hast diese Tabelle ja auch schon tausendmal gesehen und ich erkläre es, zeige es auch immer wieder. Und diese Tabelle, die ist halt, ist unsere Vitamintabelle. Und das ist so eine so geniale, die kannst du dir bei uns auf der Seite runterladen. Das sind alle 60, das sind über 60 Nährstoffe. Und da ist eine grüne Spalte. Das ist die grüne Spalte, sagt, wofür das, was der einzelne Nährstoff da ist. Und die rote Spalte, das ist da, was passiert, wenn der dir fehlt. Und das sollte echt jeder, bei der zu uns kommt, der sollte das echt mal sich anschauen, weil vielleicht steht da das einige, hier zum Beispiel, brüchige Nägel, Haarausfall. Ja, und dann, das ist das, was fehlt, und dann steht da Silizium. Und dann muss man sich einfach fragen, habe ich das jemals in meinem Leben schon mal genommen, wenn ich brüchige Nägel oder Haarausfall habe? Und dann komme ich vielleicht der Sache schon auf den... Und das sind so Sachen, die wir halt anbieten und über die wir reden und immer wieder auch hervorheben. Leider muss man sich damit beschäftigen. Gesundheit ist nicht, was man geschenkt bekommt, sondern Gesundheit, also wenn du gesund auf die Welt kommst, dann ist das ein Riesengeschenk. Aber die Arbeit, die zu erhalten, das ist halt wirklich Arbeit. Und da möchte ich jetzt gerade mit dran anknüpfen, nämlich jetzt im Sommer, wenn es warm wird, da müssen wir eigentlich noch mehr arbeiten, als uns lieb ist. Nämlich, wir müssen viel mehr trinken. Das ist schon mal das Erste, dass wir viel trinken. Und das Zweite ist, dass wir auch noch das Richtige trinken. Und da haben auch viele Angst vor, weil viele sagen, haben Angst vor Salz. Sie haben keine Lust auf oder sie haben eingeredet bekommen, dass Natrium und Salz oder Kochsalz einfach schlecht ist. Deswegen die meisten Kreislaufprobleme, gerade jetzt bei diesem Wetter, gerade ältere Menschen leiden ganz häufig unter Kreislaufproblemen, unter Schwindel, unter auch Halluzinationen oder Wahrnehmungsstörungen und fragen sich dann, warum. Und da musst du einfach nur ältere Menschen fragen, was haben sie denn heute getrunken, Frau Müller? Und wann haben sie denn das letzte Mal an einem Stück Salz gelutscht? Und dann weißt du Bescheid. Dann weißt du, dass die Frau Müller eben kein Salz zu sich nimmt, weil sie Angst hat vor Bluthochdruck. Und die Frau Müller hat halt eine Blasenschwäche, eine Inkontinenz und muss halt häufig aufs Klo und trinkt deswegen schon weniger. Das ist wirklich fatal, gell, Volker? Also trinken ist jetzt gerade bei den Temperaturen immens, ist immer wichtig, aber gerade bei den Temperaturen extrem wichtig.
Unfassbar, wichtig, genau. Und eben nicht nur leeres Wasser, also praktisch fast destilliertes Wasser, was es so in Plastikflaschen gibt zum Teil. Da ist Plastikflaschen. Man muss einfach mal, also die Empfehlung von uns direkt am Anfang jetzt mal, gerade jetzt im Sommer, einfach mal auf die Flasche drauf gucken. Da ist ein Aufdruck und da steht, was da drin ist. Natrium, Kalium, Magnesium, Natriumbicarbonat vor allem, ja, auch. Aber klar, gerade Natrium und Magnesium brauchen wir ordentlich, das schwitzen wir aus und das steht da drauf. Man braucht nur mal drauf gucken, dann weiß man, was ist ein richtiges Wasser, wo ist was drin und was ist leeres Wasser, destilliertes Wasser. Das kann uns nicht wirklich rehydrieren. Für eine Hydratation brauchen wir Elektrolyte. Ich sage das in der Vorlesung immer so, man kann sich einfach vorstellen, das Wasser geht dahin, wo das Salz hingeht. Das Natrium, also jetzt nicht Natriumchlorid, sondern vor allem das Natrium auch, Natrium zieht das Wasser mit sich. Ja? Geht Natrium in die Zelle, kommt Wasser in die Zelle. Geht Natrium aus der Zelle raus, geht Wasser aus der Zelle raus. Geht Natrium in der Niere, in den Tubulus, dann zieht das Wasser mit sich. Also das Wasser folgt dem Natrium. Ja? Hast du kein Natrium im Körper, bleibt das Wasser auch nicht im Körper. Du machst direkt Pipi, es kommt wieder raus. Ja. Wenn du das willst, dass das Wasser im Körper bleibt, brauchst du das ist der osmotische Druck, du brauchst einen osmotischen Druck und dafür brauchst du ein Natrium. Ja? Vor allem als wichtigstes extrazelluläres Elektrolyt im Körper. Ist mir gerade noch eingefallen, ich schweife noch mal kurz ab, als du gesagt hast, dass die Menschen natürlich immer lieber nichts tun als etwas tun. Das hat ja auch, das greifen ja Medien und Industrie, die wollen ja gelesen werden und gemocht werden. Das greifen die ja gerne auch immer auf bei allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Wir hören ja immer nur, muss man mal drauf achten, wenn man sich da ein bisschen genau ist, weniger davon. Iss weniger davon, nimm weniger davon, weniger, weniger, weniger. Super, die Leute lieben's. Da triffst du genau diesen emotionalen Kern der Psyche, nichts tun, weniger. Und das Gleiche ist mit dem Natrium. Wir haben die zwei wichtigsten Elektrolyte, die im Austausch stehen, sind Natrium und Kalium bei uns in unseren Zellen. Die Natrium-Kalium-ATPase tauscht ständig Natrium gegen Kalium. Wir brauchen also eigentlich ein gutes Verhältnis, ein reguläres Verhältnis von Natrium und Kalium im Körper. Weil die Leute heutzutage kein Gemüse, keine frischen Sachen, sondern nur Fastfood, Fertigfood essen. Im Fertigfood ist kein Kalium, im Obst, Aprikosen, Bananen, Gemüse, in pflanzlichen Sachen ist viel Kalium. Also haben die Menschen heutzutage einen Kaliummangel. Viele. So, also stimmt das Verhältnis nicht mehr. Ich habe weiterhin durch die Nahrung ordentlich Natrium, zu viel, aber nicht insgesamt, aber im Verhältnis zum Kalium habe ich zu viel Natrium. Was sagt uns dann die Industrie, die Medien, die Ratgeber? Ist weniger Natrium. Weniger. Wenn ich von einem zu viel und vom anderen zu wenig habe, aber das Verhältnis, es geht nur ums Verhältnis, habe ich zwei Optionen. Ich kann von dem zu viel sagen, nimm davon weniger, oder von dem zu wenig, nimm davon mehr. Aber warum empfiehlt keiner, nimm doch einfach mehr Kalium, um das Verhältnis auszugleichen? Kalium senkt den Blutdruck. Natürlich ist ein Überschuss an Natrium, macht einen erhöhten Blutdruck. Kalium senkt den Blutdruck wieder, weiß jedes Kind. Also jeder Erstsemester in Physiologie, ja. Aber da kommt wieder diese Psychologie zum Einsatz, ja, dass keiner sagt, nimm doch mehr Kalium zu dir. Sondern es wird immer nur empfohlen, jeder Mensch weiß in Deutschland inzwischen, nee, weniger Salz, also Kochsalz, Natriumchlorid gemeint. Man muss weniger Salz zu sich nehmen, weiß jedes Kind, weil es überall gemeldet wird. Aber warum weiß nicht genauso jeder, hey, mehr Kalium? Frage, warum? Weil, für mich ist das die einzige logische Erklärung, weil die Medien und Ratgeber und wer auch immer genau auf diesen Zug aufspringen. Die Leute lieben es, wenn ich ihnen was verbiete und wenn ich ihnen sage, mach weniger von irgendwas. Das mag das menschliche Hirn anscheinend lieber, auch wenn es schlechter für einen ist, für die Gesundheit. Ja, und das Problem sehen wir dann eben auch, wie gesagt, beim Natrium und Kalium. Ja, jetzt ist in allen Köpfen weniger Natrium, weniger Natrium. Wir haben gerade gesagt, Natrium ist das wichtigste extrazelluläre Elektrolyt, was das Wasser an Ort und Stelle hält. Vor allem im Blutgefäßsystem, im Kreislauf. Und was passiert, wenn ich zu wenig Natrium habe? Das Wasser geht aus dem Blut raus. Wohin? Ins Gewebe. Ich kriege Wassereinlagerung. Was kriege ich dann? Ein Diuretikum. Ja, also ist weniger Belohnung für ein Diuretikum, weil das ganze Wasser jetzt in den Beinen ist, im Weichteilgewebe, ja, im Interzellularraum, aber nicht mehr intrabasal in den Gefäßen. Das ist dann die Konsequenz, ja. Also letztendlich dieses ständige.
Das ist spannend, Volker. Das ist sehr spannend.
Im Sommer. Schön. Ganz kurz, wollte ich noch zu Ende nur. Ja. Die Gefahr im Sommer, die größte Gefahr, und das sieht man in jeder Notaufnahme, wenn ein älterer Mensch völlig verwirrt, exsikiert, ja, Kreislaufkollaps verwirrt, dehydriert reinkommt, dann messt mal das Natrium. Die haben immer als Hauptproblem einen Natriummangel. Gerade bei diesen heißen Temperaturen. Da geht nun mal Natrium verloren. Ja, und diese Angst vor Natrium verstärkt das ganze Problem dann natürlich. Deswegen, wenn es heiß ist, man kommt nicht drum rum, Wasser und Salz.
Ja. Weißt du, du hast jetzt gerade, das ist so genial, also jemand, der jetzt echt zugehört hat und mitgedacht hat, der weiß jetzt, warum er im Sommer geschwollene Beine und dicke Füße bekommt. Weil das ist ja wirklich der Haupt, es ist ja extrem viel, gerade Frauen mit Bindegewebsschwäche und auch gerade mit Lipödem und Lymphödem, werden ja die Wassereinlagerungen im Sommer schlimmer. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele das noch irgendwann später auch noch hören, dass sie jetzt wissen, weil das ist ja auch das Problem, dass man Menschen mit Lipödem und Lymphödem dann auch noch sagt, sie dürfen nicht so viel Salz essen. Aber was passiert dann? Du hast es ja gerade genau beschrieben. Wenn du dann noch weniger Salz isst und Angst hast vor Salz, tja, dann passiert genau das. Dein Wasser in den Beinen wird noch mehr. Interessant. Echt sehr, sehr spannend.
Jetzt, ich bin ja ständig wieder in den Köpfen der Zweifler. Jetzt kommt gleich wieder jemand und sagt, ja, aber die klassische Erklärung ist ja, im Sommer sind die Gefäße erweitert, da ist die Haut besser durchblutet, ne, um Wärme abzugeben. Und die Erweiterung der Gefäße macht die vermehrte Wassereinlagerung. Das wissen wir auch. Ich will es nur noch mal kurz nebenbei sagen, wissen wir auch. Aber wir gehen halt einen Schritt weiter und sagen, ja, vielleicht ist es nur eine Gefäßerweiterung. Warum soll deshalb das Wasser aus dem Gefäß raus? Ja, vielleicht weil das Gefäß undicht ist, klar. Kollagenmangel kann auch sein, ne? Schlechte Gefäßwände kann ein Teil davon sein. Aber es geht eher aus dem Gefäß raus. Es folgt dem Natrium. Ja, Wasser folgt dem Natrium. Das ist eigentlich die einfachste Physiologie. Aber Wasser folgt dem Natrium. Genau. Wir schwitzen Natrium und Wasser. Ja. Es schmeckt meistens salzig. Auch ich kann es bei mir testen.
Ich finde das hochspannend. Und vielleicht kann jetzt hier ein oder andere oder auch der ein oder andere Betroffene mit Lipödem und Lymphödem, der wirklich im Sommer auch noch dann, das Problem ist ja, dass wenn das auftritt, ja, dass das Wasser dann unter die Haut läuft oder ins Zwischengewebe läuft, dass das ja richtig wehtut. Es drückt ja dann der Druck, der geht ja dann auf die Nerven über und du hast ja wirklich richtige Nervenschmerzen dann. Das ist ja kein Spaß. Also deswegen ist es ja auch so, dass die Krankenkassen hier vor 5 Jahren dann gesagt haben, dass sie diese Liposektion und auch die Ödementfernung, dass sie das ja bezahlen. Aber interessant ist halt, und das muss man auch immer wieder sagen, das ist ja wieder nicht die Ursache behandelt, sondern es ist immer wieder nur das Symptom behandelt. Wobei, auch hier muss man sagen, ja, wenn das Mittel hilft, das ist wie mit allem. Das ist auch da, ist wieder wie mit allem. Wenn du unter so einer Krankheit oder Erkrankung leidest oder so Symptomen leidest, wie Lipödem, Lymphödem, und hast richtig Nervenschmerzen durch diese erhöhten Wassereinlagerungen, dann ist diese Sektion, also dieses Absaugen, das ist ja nett. Das hilft ja dann, den Druck wegzunehmen und auch die Schmerzen wegzunehmen. Aber was muss man dann machen? Wenn man wieder beweglich ist und wenn die Schmerzen weg sind, muss man ins Tun kommen und die Ursache beheben. Das ist leider das, was viele nicht machen und eben dann sich dann sagen, oh, jetzt ist es ja weg, jetzt habe ich es nicht mehr und verstehen gar nicht, dass die Ursache immer noch da ist. Und in 5 Jahren ist es schlimmer als vorher, weil diese Liposektion, also diese Absaugung, ja tatsächlich auch Gewebsschäden macht. Das müssen wir aber jetzt nicht...
Oft die Lymphgefäße mit weg, du schneidest die weg, ja, das ist ein chirurgischer Eingriff. Ja, genau. Und wenn die Lymphbahn wegschneidest, das kriegst du einen Lymphstau. Dann ist noch nicht, es ist nicht das goldene, sozusagen das Gelbe vom Ei, es ist nicht das Endziel, ja, ich werde operiert, jetzt ist für immer alles weg. Leider nein, das muss man auch wirklich dazu wissen und auch dazu sagen, ja, muss jeder Operateur einen darüber aufklären, wenn du eine Liposuktion machst, entfernst du auch die Lymphgefäße und schädigst sie und es kann dadurch sogar noch schlimmer werden wieder oder schlimmer wiederkommen. Ja, also du hast das Symptom eine Zeit lang behoben, aber nicht sicher für immer. Das muss man auch wissen. Klar ist es ein, kann es, ich bin Chirurg, ja, operieren ist immer super, ich liebe operieren, kann ein Segen sein. Man muss auch immer wissen, jede OP kann alles schlimmer, immer, man sagt bei jeder Operation, egal was, jede OP kann alles schlimmer machen, das muss man einfach wissen. Und auch selbst wenn es gut läuft, ne, kann es gut sein, eine Zeit lang, aber es kann auch wiederkommen oder sich verschlimmern natürlich. Ne. Ganz wichtiges Thema, gerade im Sommer, wo viele dann noch mehr geplagt sind dadurch.
Ne. Ja, man kann es ja mal ausprobieren. Gerade wenn man gerade viel schwitzt. Leider sind ja wirklich übergewichtige Menschen davon sehr betroffen. Das heißt, die haben durch ihr erhöhtes Gewicht haben die auch einen erhöhten, dann schwitzen sie erhöht. Dadurch haben sie einen hohen Salzverlust und dadurch schwellen dann, wie du es eben erklärt hast, Füße und die unteren Extremitäten extrem an. Also das, man kann es ja mal probieren.
Oft haben sie noch einen Bluthochdruck und dadurch sind sie noch mehr auf salzarm Essen geprägt. Cool. Man muss natürlich wissen, zu dem Salzarm, da haben wir einen ganz eigenen Artikel mal. Das ist ja ein ganz hochinteressantes Thema und es ist ja auch nicht so einfach. Viel Salz, hoher Blutdruck, wenig Salz, niedriger Blutdruck. Insbesondere, was noch wichtiger ist, dieses der angebliche Zusammenhang, der wurde ja komplett widerlegt. Je mehr Salz, desto höheres Herz-Kreislauf oder Sterberisiko. ja, sondern das ist eine U-förmige Beziehung. Das heißt U, wir haben so eine, im XY-Diagramm ein U, ganz links wenig Salz, wenig Natrium, Entschuldigung, Natriumaufnahme, hohe Sterblichkeit, eine mittlere, niedrige Sterblichkeit, unterste Punkt vom U, und dann steigt's wieder an, wobei das U nach rechts so ein bisschen flacher läuft. So, und der Anstieg betrifft so 20% der Menschen nur, nämlich die, die salzempfindlich sind, deren Niere Salz nicht so gut ausscheidet. Und Niereninsuffiziente, klar, die sind immer ausgenommen. Aber man muss wissen, dass auch zu wenig Salz für alle das Sterberisiko erhöht und zu viel für einige Nachteile haben kann, wenn sie salzempfindlich sind. Ja? Also, wer jetzt salzempfindlich ist und auch Salz-Natrium zu sich nimmt, der sollte dann aber auch bitte nicht übertreiben und nicht das Kalium bitte nicht verwechseln. Er braucht dann, er braucht Natrium und Kalium. Einfachste Kombi, was empfehlen wir immer? Blutdrucksalz. Ne? Das ist nichts anderes als Kalium dann dabei. Also man kann grundsätzlich als gesunder Mensch ohne Blutdruckprobleme, ohne Natrium, Ausscheidungsstörungen, also ohne Salzempfindlichkeit der Niere, kann man gerne auch ordentlich Salz zu sich nehmen. Wichtig, wer Bluthochdruck hat, salzempfindlich ist, muss natürlich etwas vorsichtig sein und den Blutdruck dabei kontrollieren, ja, aber vor allem zu wenig Salz ist auch für den schlecht, ja, zu wenig Salz ist für alle schlecht, also jeder braucht das Minimum an einer gewissen Menge an Natriumchlorid. Die Studien sagt ganz klar 12 Gramm am Tag, das ist der unterste Punkt vom U, ja, 12 Gramm und die Studie wird komplett...
Das ist nicht wenig, meine Lieben, die jetzt zuhören.
Seit 30 Jahren gibt es unter 6 Gramm die Empfehlung. Die Studie hat eindeutig Riesenanalyse und die haben nicht nur geraten, die haben gemessen am Urin die Salzausscheidung. Ja, unfassbar, auch für mich völlig unverständlich, dass die nicht bekannter wurde und nicht jeder kennt, ja, dass das niedrigste Sterberisiko bei eine Salzaufnahme Natriumchlorid von 12 Gramm pro Tag ist, ja. Und man muss aber, wie gesagt, immer auch zusätzlich Kalium betrachten. Leider wurde das nie kombiniert betrachtet. Es gibt aber eine andere Studie, die hat dann Kalium mit Sterblichkeit abgeglichen und gezeigt, je mehr Kalium, desto geringer Sterblichkeit. Also Kalium kannst du eigentlich immer weiter nach oben. Wenn du jetzt beides kombinierst, optimales Natriumchlorid, optimal viel Kalium, ja, 2 Gramm mindestens am Tag, eher 4 Gramm, Kalium. Dann, wenn du optimal bist, dann hast du auch wirklich das, die optimale Versorgung. Und die ist halt jetzt im Sommer, gerade bei der Hitze und dem hohen Natriumverlust, umso wichtiger.
Spannend ist, um das mal kurz zu schildern, damit man weiß, was das macht, gerade auch das Kalium. Man isst, weißt du, so die meisten Menschen, ich kenne kaum jemanden, der 4 Gramm Kalium nimmt. Wirklich, ich persönlich kenne niemanden. Vielleicht du und ich, aber ansonsten kenne ich niemanden. Und weil das ist auch die Obergrenze. Man darf es auch nicht auf einmal nehmen, sondern man muss es über den Tag verteilt nehmen, man muss es in Summe sehen. Aber interessant ist, viele Menschen laufen da draußen rum und sind total so leicht unterbewusst oder leicht so einen leichten Druck. Du hast so einen leichten Druck auf der Brust, du bist so leicht kurzatmig, du bist so leicht gestresst, als würde dir die Kehle so ein bisschen zuschnüren und du fühlst dich so leicht gehetzt. Das beschreibt ein Kaliummangel. Dieses so ein leichtes, gehetztes und gestresst und leichtes, gestresstes Gefühl. Interessant ist wirklich, wenn du das Kalium mal erhöhst, weil so viele Menschen haben Angst davor, wenn du das Kalium mal erhöhst, merkst du, wie dieser Stress von dir fällt und du denkst so, was ist denn auf einmal los? Also du bist viel ruhiger, du bist viel entspannter. Und das Gemeine ist halt, Volker, weil du hast eben gefragt, warum so viele Menschen Angst haben vor Kalium oder warum Kalium nicht genommen wird. Ich glaube auch, dass die Ärzte, oder du hast eben so ein paar Sachen gesagt, das ist immer wieder nett. Ja, ich höre ja bei dir sehr genau zu. Und das Problem ist, dass Menschen dann auch dieses Selektive hören. Du hast eben gesagt, wenn bei einer gesunden Niere, die spült das Natrium aus. So, das ist jetzt schon das Erste, dass der normale Zuhörer sich jetzt fragt, habe ich eine gesunde Niere? Das ist dieser Zweifel alleine, ja, dieser Zweifel. Oh Gott, vielleicht gehöre ich dazu, da auch, du hast ja eben gesagt, es gibt die, die das nicht ausschweißen, die salzsensitiv sind und so weiter. Vielleicht gehöre ich ja zu denen. Das ist ja das, man, in dem Moment, wo du sowas sagst, greifen viele Menschen das auf. Also erstens weiß ich nicht, bin ich das, habe ich das, ist mein Herz gesund, ist meine Niere gesund, bin ich salzsensitiv, okay, ich lass mal lieber weg. Es sind zu viele Wenns, also wenn du gesund bist, wenn du dies, wenn du das, ist zu viele Wenns, ich lass das mal lieber weg, dann bin ich auf der sicheren Seite, mache ich wieder mal nichts,
mache ich mal lieber nichts. Ich bin wieder beim Anfang, genau. Nichts, ja. Aber beim Salz, ich sage immer nur, nichts tun, einmal im Sommer innere Notaufnahme einen ganzen Tag angucken und schaut euch mal die Natriumspiegel an. Ja, dann keine weiteren Fragen.
Ja, interessant ist halt auch die Kohlenhydrataufnahme, das sehe ich auch immer wieder. Du kannst tatsächlich, also ich sehe da einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Kohlenhydrataufnahme und dem Natriumgehalt. Also ich sehe sehr deutlich, wenn jemand zu wenig Kohlenhydrate isst, dann hat er ein sehr, sehr niedriges Natrium. Und das finde ich immer wieder bezeichnend. Also ich kann dir an einem Blutbild sagen, wenn jemand niedriges Natrium hat, weiß ich ungefähr, wie viel Kohlenhydrate der isst. Das ist verrückt. Und das stimmt dann auch. Und ich finde das. Und da siehst du auch wieder, auch das Wasser, das speichert sich ja nicht nur dann am Salz, oder das Wasser folgt ja nicht nur dem Salz, sondern es folgt ja auch dem Zucker, also unserer Glukose. Das merkst du ja in der Muskulatur, in der Spannung, wenn deine Glykogenspeicher voll sind, dann hast du auch pralle Muskeln, dann weißt du auch, da ist dann auch, ist auch Wasser in der Muskulatur oder im Wasser im Gewebe, und du hast auch einfach eine ganz andere Muskelspannung. Und das siehst du dann komplett, wenn jemand kohlenhydratarm isst. Das siehst du dem dann auch an. Der ist recht eingefallen, der ist recht fahl, der ist recht auch vertrocknet. Also es ist schon echt spannend, was man alles sieht in der Haut. Ja. Apropos Haut und trockene Haut, kleine Überleitung. Also zum einen haben wir ja im letzten halben Jahr auch viel über die Haut auch gemacht und insbesondere auch das Kreatin hervorgehoben. Und auch da haben wir wieder das Thema mit dem Wasser einspeichern. Und das finde ich ja so genial. Und deswegen, ich kann immer wieder nur sagen, auch jetzt zu den warmen Temperaturen, bitte vergesst das Kreatin nicht. Weil auch das Kreatin hilft euch, den eigenen Körper, eigenen Wasserhaushalt besser zu regulieren. Das hilft bei der Muskelausdauer, das hilft bei der Lunge, das hilft wirklich beim Kreislauf. Also Kreatin unbedingt nehmen, nicht nachlassen, sondern wirklich, das ist für mich das.
Da sehe ich gleich wieder die Sorgen der Leute. Ne? Oh, mit Kreatin habe ich mehr Wassereinlagerung. Nein, ganz wichtig, wo ist Kreatin? In der Zelle, ne? Da, wo Energie gebraucht wird. Wo zieht das Kreatin das Wasser dann hin? In die Zelle hinein. Volle pralle Zellen, volle Muskeln, pralle Haut, sowas, dann hast du das Wasser an der richtigen Stelle, in der Zelle. Nochmal, das Wasser in den Beinen oder Lipödeme, ja, heißt immer Wasser interzellulär, in der Zwischensubstanz, also der Zwischensubstanz, das heißt in der Extrazellularsubstanz. Ja, das ist ein Unterschied. Wenn ich Wassereinlagerung, Ödeme habe, heißt das außerhalb der Zelle. Wenn ich pralle Zellen, gut gefüllte Zellen habe und Kreatin, ja, mit zu mir nehme, Kreatin wird vom Zwischenzellraum nicht benutzt. Da landet kein Kreatin. Das landet in der Zelle, ja. Deswegen, ganz wichtig, den Unterschied muss man nochmal klar machen. Entschuldigung, ist eigentlich unterbrochen, aber ich sehe auch schon wieder, wir kriegen ja ganz viel. Was sollen wir auch alle machen? Wir geben Infos weiter. Und was soll passieren heutzutage? Du kriegst erstmal einen drauf. Ja, was hast du? Ne? Ist ja alles ganz anders und ist ja, ne, so und so. Und was erzählen die jetzt schon wieder? Ist ja unlogisch und so. Deswegen kann man ja eigentlich 5000 Wenn und Abers müsste man vorher noch ausräumen, bevor man eine Aussage macht, zum Teil. Mhm. Ist ja oftmals ist ja auch, wenn du was einen Artikel schreibst oder wir geben irgendwas wieder, unser Wissen, unsere Erfahrung, ja, dann fühlt sich das ja immer mehr an wie eine Gerichtsverhandlung, dass du wirklich ständig legen Sie Beweise vor, rechtfertigen Sie sich und schildern Sie das logisch. Und selbst dann geht es den Leuten oftmals nur darum, ach komm, hoffentlich, vielleicht kann ich ja irgendwo den ja in die Pfanne hauen oder niedermachen.
Doch das Haar finden.
Das ist leider.
Das ist so, das ist wirklich leider so erschreckend, dass selbst wenn man dann richtig liegt, die andere Person dann schon lange abgeschaltet hat und sagt, ja, nee. Und weißt du, gar nicht dieses, also es gibt auch kaum jemand, der anerkennt und der sagt, ja stimmt, hast recht. Oder dass jemand mitdenkt und der auch mal sagt, okay, ich habe mich geirrt, das gibt's auch nicht. Also das ist ganz, ganz selten. Ja.
Eigentlich heute ist mir noch eingefallen, durch Wolfgang, der uralte Spruch, ne, kluge Menschen ändern ihre Meinung. Also man muss ja bereit sein, seine Meinung zu ändern, sonst kann ich ja nichts Neues lernen. Also wir sagen ja auch nicht schon immer dasselbe, zum Glück. Und wir versuchen so nah wie möglich, ich finde, wir haben es recht ziemlich gut gemacht bisher, weil auch 10, 15 Jahre später gibt es Dinge, die wir schon vorausgesagt haben, die sich so bestätigt haben. Aber hey, auch wenn wir irgendwann mal vielleicht vor 15 Jahren noch nicht so die Wichtigkeit der Kohlenhydrate und vielleicht auch gesagt haben, ach komm, Low Carb kannst du schon machen, und wir jetzt langsam davon abkommen und sagen, wir haben aber gemerkt, das ist nichts, das kann nicht so gut funktionieren, und es gibt zunehmend Datenstudien, Wissen, was wir dann auch eben uns weiterbringt, und da muss man doch seine Meinung mal ändern, weil wenn du ständig irgendwann bei deiner alten Meinung von vor 20 Jahren bleibst, dann kannst du ja nichts Neues erreichen. Und das bringt keinen Gewinn, keine Zukunft,
Progress. Aber das finde ich so spannend an meinem Job. Deswegen liebe ich meinen Job so. Ich habe jeden Tag mit anderen Menschen zu tun. Ich sehe jeden Tag unterschiedliche Blutbilder mit unterschiedlichen Symptomen. Das heißt, ich werde immer gezwungen, neu zu denken. Immer. Jeden Tag aufs Neue. Das finde ich so das Schöne, ja. Das ist, und dass man das dann auch immer wieder hinterfragen, ja. Ist das so? Kann das so sein? Und auch diese ganzen Zusammenhänge zu sehen und zu erkennen. Das ist so so spannend. Gerade jetzt hier vorgestern in der Akademie habe ich den typisch deutschen Mann vorgestellt. Entschuldigung. 65 Jahre, wurde von seiner Frau und seiner Tochter zu uns zur Blutanalyse geschleppt. Überhaupt keine Lust darauf. Total brauche ich nicht, habe ich noch nie, bin kerngesund. Und dann kommt ein Blutbild raus zum Weglaufen. Und wirklich interessant, ja, das dann auch wirklich zu sehen, dass du wirklich anhand des Blutbildes sehen kannst, du könntest mir das Blutbild zeigen und ich könnte dir den Mann exakt beschreiben, ohne ihn gesehen zu haben. Und das ist das Verrückte. Ich habe ihn aber gesehen. Ja, das ist dann, wo ich dann denke, ja, das manchmal, wenn ich so in der Anamnese bin, dann denke ich, soll ich dir jetzt schon deine Werte sagen? Wir brauchen die Blutanalyse nicht. Ich sehe schon, was dir fehlt. Es ist so verrückt, wenn du das irgendwann dieses, wenn du das dann siehst, ja, und wenn du aber die Menschen,
genau,
wenn du
das umhörst.
Ja, wenn du die Symptome hörst, wenn du die Person siehst und die Symptome hörst und dann weißt, okay, das ist ganz eindeutig, da fehlt das. Und die Problematik ist
Erfahrung, ja, dass man genau da hinkommt. Ja, es wird ja schon, oder wir sagen ja schon immer, Technik kann nicht diese Intuition, dieses Wissen, diese Erfahrung, dieses Gesamtbild ersetzen. Und eine technische Untersuchung kann immer auch falsch sein. Eine technische Untersuchung wie ein Labor ist eigentlich immer nur zur Bestätigung von dem, was wir eigentlich schon wissen. Ne? Eigentlich sollte man schon wissen. Ja? Das ist immer ganz schön, in der Serie Dr. House heißt immer, wir hassen Ganzkörper-MRT. Ja? Weil so blind irgendwas suchen mit Technik ist immer schlecht. Du findest immer irgendwas, ja? Aber vielleicht
immer was Richtige.
Ja, was überhaupt nichts damit zu tun hat, ist immer eine schlechte Idee, so Schrotschusstaktik. Einfach, ich mache einfach mal alle Untersuchungen, die es gibt, und guck, was so rauskommt. Da findest du am Ende nichts. Also eigentlich genau der richtige Weg, so muss es sein. Ne, ich habe denjenigen vor mir, ich habe die Erfahrung, ich habe es oft genug gesehen, ich weiß, was da dahinter steckt. Ne, irgendwann, da kommt der, siehst schon in den ersten drei Schritten, wie der sich bewegt, weißt du schon gerade orthopädisch, was der hat. Und der kommt rein und du hast eigentlich schon eine Diagnose, aber gut, du machst natürlich noch mal ein bisschen Untersuchungen und das eigentlich nur, um das zu bestätigen. Ja, und dann ist es richtig, dann ist die Diagnose richtig. Nicht, wenn ein technisches Gerät irgendwas sagt. Ja, nebenbei nur, das war ganz wichtig, ja.
Ich liebe das. Ich liebe den. Ich, vor allen Dingen finde ich das immer wieder genial, immer wieder was Neues zu denken und was Neues zu finden. Und auch jetzt hier, das, was du ja jetzt gemacht hast, die letzten 3 Jahre dich damit beschäftigt, was geht alles über die Haut in die, was geht alles an Nährstoffen über die Haut in den Körper, ja. Und dann, weil das wollte ich jetzt gerade nochmal zum Schluss bringen, wegen dem Wasser oder Hautschutz, ja, weil die Haut ja auch austrocknet. Die Haut ist ja unser größtes, mehr oder weniger, also die Haut ist unser größtes Organ und ist ja auch extrem wasserabhängig. Und das merken ja auch viele, gerade wenn sie Neurodermitis haben oder Psoriasis oder wirklich auch Schuppenflechte und sowas, so vertrocknete Haut. Das ist ja, dass viele wissen gar nicht, dass das mit, dass sie das Richtige essen müssen, das Richtige trinken müssen. Viele klatschen da ganz häufig dann einfach aus der Not heraus, weil sie es nicht anders wissen, Cortison drauf. Und interessant finde ich halt, dass Cortison ja eigentlich nichts anderes macht, als Wasser dorthin transportieren, um in dieses Gewebe. Das finde ich ja das Interessante, ja. Das ist ja die, eine der Haupt, ich sage jetzt mal, Nebenwirkungen von Cortison, dass Cortison ja das Wasser irgendwo hinbringt. Also man erzeugt ja mit Cortison eine Wassereinlagerung oder eine Wasseransammlung. Und das finde ich so das Spannende, dass der Mensch nicht, also erstens erklärt man das dem Mensch nicht. Und zum anderen, man bringt ihm nicht bei, hey, wenn du ein Hautproblem hast, musst du echt viel trinken, viel Salz. Du musst dafür sorgen, dass die Haut von innen richtig mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und dann das von außen, aber das kannst du besser erklären und kannst auch mehr dazu sagen. Und dann das von außen, das ist ja nur noch das i-Tüpfelchen eigentlich. Aber
auch spät erst aufgekommen. Ja. Genau, wollte ich erzählen, wir sind ja auch, hätte auch was, was wir vor 3 Jahren haben wir damit angefangen, was ist eigentlich mit der Haut? Ne? Wir waren früher, die alt, im Studium hörst du immer nur, der Dermatologie-Professor sagt, die Haut ist eine ein Schutzschild, da geht nichts durch. Also, es geht nichts in die Haut rein, da irgendwelche Medikamente oder so oder Nährstoffe aufnehmen, alles Quatsch. Cremes, alles Quatsch, es geht nichts durch die Haut in den Körper. So, so wie war das früher. Inzwischen wissen wir längst, natürlich gehen Medikamente durch die Haut. Ja, wir haben inzwischen Hormone transdermal, wir haben Schmerzmedikamente transdermal, wir haben ohne Ende. Naja, aber wir waren immer noch so ein bisschen, haben gedacht, ja komm, ne, gute Haut kommt von innen, ja, deswegen der Körper, wenn der alles liefert, dann ist die Haut schon gut versorgt. Dann kam aber so mir mal die Frage, aber es geht, stimmt ja so ein bisschen noch, es geht ja nicht alles durch die Haut. Aber wenn nicht alles durch die Haut geht, dann kann ja auch nicht von innen alles an die Haut nach draußen. Und das war so der Gedanke, wo ich gesagt habe, Moment, okay, wenn man orthomolekular denkt, wir versorgen den Körper mit allen Nährstoffen, die er so braucht, von innen. Sehr schön und gut, aber es stimmt ja, die Haut ist eine Schutzbarriere und hat ja eine sehr stabile Basalmembran, ja, und feste Tight Junctions zwischen der Basalschicht an den Zellen. Das heißt, die lassen nicht so viel Substanzen durch. Also geht auch nicht so viel von Körperinneren nach außen. Wie kriegen wir denn jetzt wenn man jetzt orthomolekular denkt, wie kriegen wir denn jetzt unsere Nährstoffe dann wirklich in die Haut? So, also, wenn es von innen nicht durch, wenn es von außen nicht nach innen geht, geht es genauso wenig von innen nach außen. Also muss man auch ein bisschen von außen rangehen. Ja, und dann ich war neugierig, ich wollte mal wissen, ja, was geht denn dann wirklich? Was wird komplett abgeblockt oder was geht wirklich in die Haut oder ja, zumindest in tiefere Schichten oder vielleicht, was wird sogar komplett resorbiert, was geht durch die Haut, welche Nährstoffe, und da gibt es eine ganze Reihe und da haben wir dann angefangen mal zu überlegen, ne? Da gab es ja die Geschichte, du hast mich ja drauf gebracht, hast gesagt, hier sollen wir nicht mal Magnesium transdermal geben, ne?
Und eigentlich angefangen, lass mich kurz, weil das finde ich, fand ich so geil damals. Wir haben eigentlich angefangen, wir wollten so Schmuck machen, so Kupfer, weil wir haben uns überlegt, wie kriegen wir mehr Kupfer in den Körper, weil das brauchen wir überall, insbesondere auch bei der Kollagenbildung. Und dann wollten wir so einen Kupferarmreif, weil die sich, und das Blöde war ja, dass die dann so oxidieren und die dann so grünspanmäßig und dann auch noch so komisch riechen. Dann haben wir gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Kein Schmuck, wir machen keinen pur Live-Armreif aus Kupfer. Und so hat es dann angefangen. Ja. Und dann kam es gut. Dann hast du geguckt und hast gesagt, Kupfer geht über die Haut.
Tatsächlich genau. Über die Haut geht, ne? Es funktioniert, ja. Genauso Magnesium und dann erstaunlicherweise, ach, Vitamin C, okay, Vitamin C dann nur bei einem bestimmten pH, in einer bestimmten Konzentration, okay, jetzt haben wir schon, ne, Kupfer, Vitamin C, ja, wie ist es denn mit Zink? Ach, Zink, okay, geht auch, super, Magnesium hat man schon, ja, und dann ging das so weiter. Und dann haben wir halt überlegt, welche orthomolekularen Substanzen sind denn überhaupt sinnvoll auf der Haut oder können von der Haut aufgenommen werden und da eine unterstützende Wirkung, so wie wir es immer sagen, für den gesamten Körper, können eine unterstützende Wirkung für die Haut haben. Und ja, am Ende waren es dann circa 18 Substanzen, die tatsächlich in Studien nachgewiesenermaßen die Haut penetrieren, in die Haut gehen und wirklich eine zelluläre Wirkung und eine Versorgung der Hautzellen mit Nährstoffen macht. Und ja, da kam dann die Idee, das hat noch keiner gemacht. Es gibt ja, nee, das hat keiner gemacht. Also einzelne Sachen, ne? Hat ja schon mal jemand Vitamin A in der Creme, ne? Gibt es in jedem Regal oder Vitamin E Creme, kennen wir alle. Ja, und Q10, ne? Auch jedem Drogerieladen. Aber das orthomolekulare Prinzip ist ja, dass wir alle Nährstoffe in vernünftiger Menge, ja, dem Körper zuführen. Und ich habe mich schon immer gefragt, ja, wieso muss ich mir eine Creme mit A kaufen, eine andere mit E und dann wieder eine mit Q10? Und ist da überhaupt wirklich was drin? Ja, warum hat denn eigentlich einfach mal alle Nährstoffe, wie eine Multivitamintablette? Ich nehme doch auch alle Nährstoffe in den Körper. Warum nicht für die Haut kombiniert, die eben hautgängig sind, ja. Und dann kam die Idee, wenn es keiner macht, müssen wir es halt selber machen.
Ja. Und es hat ja jetzt auch sehr lange gedauert, was ich leider so schade finde, ist, du warst der Erste, der dieses Kupfer, du hast ja dieses Kupferpeptid da gefunden und gesagt, das geht über die Haut, dieses GHKCU, was jetzt schon lange in der Fitnessbranche, jetzt oder die letzten anderthalb Jahre in der Fitnessbranche als Peptid unterwegs ist, da, und die Menschen sich das subkutan spritzen. Das ist so eine blaue Substanz. Und interessant ist, dass das jetzt in ganz viel, jetzt gibt's ganz viele GHKCU-Cremes, die unfassbar teuer sind. Also da zahlst du für so einen kleinen Tiegel, bezahlst du 60, 80, 90 Euro. Und die schreiben dann drauf mit dem Kupferpeptid GHKCU. Und dann guckst du drauf und dann siehst du, wie wenig die da drin reinmachen. Dann machen die auch, und das ist das Krasse, weil das Peptid, wenn du das auflöst, dann hat das eine blaue Farbe. Und dann färben die diese Creme künstlich blau ein. Das ist das Verrückte. Weil, damit man das Gefühl hat, da ist dieses Kupferpeptid drin. Das ist verrückt. Und dabei ist da so eine winzig kleine Menge drin, aber ein horrender Preis. Und wenn ich dann mir angucke, was wir hier drin haben und dann den Preis dazu sehe, da schüttel ich, dann muss ich dann, Volker, müssen wir uns beide eigentlich an den Kopf greifen, den Kopf schütteln. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass wir dieses Peptid jetzt nicht, ich sage es mal, als Alleinstellungsmerkmal haben. Das hätten wir uns echt, aber man kann das ja auch nicht. Was sind Peptide? Das sind nichts anderes wie kleine Aminosäureverbindungen. Mehr ist das nicht. Und die kann man sich auch nicht schützen. Deswegen geht da auch keiner dran. Oder deswegen ist das auch von der Pharmazie und auch von der Kosmetikbranche nicht so der Hype, weil man das eben nicht patentieren kann. Deswegen ist das für die große Industrie nicht so interessant. Und deswegen machen jetzt sich viele kleine Fitness-Influencer, machen sich ihre eigene GHKCU-Creme und verkaufen die für horrendes Geld. Das ist eine Katastrophe. Und packen da einen Nährstoff rein und sagen, jo, das ist jetzt die Antifalten-Creme. Also tatsächlich muss ich sagen, Volker, ich bin begeistert von deiner Creme. Ich sehe, dass wie hat dir letztens jemand gesagt, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich muss jetzt mal drüber nennen. Also, wir hatten letztens eine Rubinflecken, hat mir eine Teilnehmerin gesagt. Also die blassen schön ab. Also ist echt Wahnsinn, was diese Creme alles macht. Aber was ich jetzt besonders wichtig finde, zwei Sachen möchte ich für heute noch, gerade wegen Sonneneinstrahlung jetzt. Du bist ja auch ich bin der Meinung, oder die Logik sagt es, dass man echt ich will jetzt nicht sagen Sonnenschutz, nein, auf gar keinen Fall. Bitte nicht als Sonnencreme sehen, dass man nicht denkt, dass das so ein 50er Sonnenschutz hat. Aber du denkst auch, dass es wir wollen es ja messen lassen. Also wir wollen ja den Sonnenschutz noch messen lassen, also den Lichtschutzfaktor. Das kostet ein Schweinegeld, aber ich habe gesagt, wir müssen das unbedingt machen, damit die Menschen wissen, hat es einen so Lichtschutzfaktor oder hat es nicht? Ja. Aber ja, die Logik sagt schon ziemlich sicher, oder sagt schon, dass das schon einen Lichtschutzfaktor hat, oder? Was sagst du?
Ja, wobei, den werden wir nicht messen können. Ne? Denn was hat ein Lichtschutzfaktor? Also Licht, ne, UV-Strahlung kann ja oxidativen Stress machen in der Haut. Allein wenn du ordentlich antioxidativ deine Nährstoffe zuführst, wir wissen, es ist ein uralter, bekannte Sache, habe ich schon vor 30 Jahren immer gehört, vom Sommerurlaub isst man mehr Tomaten, ne, und Karotten.
Genau.
Beta-Carotin.
Genau.
Super. Das war der natürlichste Sonnenschutz. Das hat auch funktioniert.
Lycopin, ja, für diejenigen, die das nehmen wollen. Lycopin, ja, ist der Wirkstoff aus, oder, der Tomate.
Und Beta-Carotin auch, wobei Beta-Carotin bitte nicht Raucher, ne, wegen oxidativem Stress. Beta-Carotin blockiert dann den Vitamin-A-Rezeptor. Haben wir anders mal geklärt schon. Nur im Umsatz. Aber wie gesagt, man kriegt doch andere Carotinoide, ne, Lycopin, Astaxanthin. Ja, und Vitamin C, Vitamin E sind letztendlich ja auch wichtige Antioxidantien. Und die haben dann natürlich einen natürlichen Sonnenschutz. Aber das ist jetzt kein klassischer Lichtschutzfaktor, der direkt physikalisch das Licht blockiert. Für den physikalischen Lichtschutz empfehlen wir ganz klar, wir sagen, die Chemie, nein, ne, gibt es auch negative Hinweise darüber, wenn mineralische Sonnencreme, ja klar, hellhäutige Menschen, also rothaarige oder hellhäutige, blonde, hellblonde Menschen, die sind oft sehr sonnenempfindlich, die brauchen natürlich bei starker Sonnenstrahlung einen Lichtschutzfaktor. Und dann, nur nochmal abschließend, wenn wir das Thema noch haben, klar, die sollen eine Sonnencreme benutzen, aber wir empfehlen, oder meine Empfehlung persönlich, gebe ich meinen Kindern nur eine rein mineralische, natürliche, also Zink, ja, Sonnencreme und eben keine chemische UV-Keule sozusagen, UV-Blocker. Mhm. Ja. Und auch die gibt es in 50. Aber wie gesagt, rein
idealerweise natürlich die Mittagssonne vermeiden, so zwischen 11 und 2 Uhr, nicht in die pralle Sonne gehen, am besten vermeiden, wenn das geht. Und ein kleiner Tipp, der tatsächlich funktioniert, ist aber, ich beschreibe das jetzt mal eher aus meiner Sicht, was ich mache, falls ich mich mal verbrenne. Also bei starkem Sonnenbrand, was mir da tatsächlich hilft, ist eine leichte Kortisonsalbe. Tatsächlich hilft die bei starken Verbrennungen und bei Sonnenbrand hilft die direkt und auch sehr, sehr gut. Muss man wirklich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, am nächsten Tag ist der Sonnenbrand weg und diese extreme Rötung und auch die Haut schält sich nicht. Also leichtes Kortikoid ist definitiv bei Sonnenbrand
Mittel der Wahl, genau. Aber am besten natürlich gar nicht dazu kommen lassen, wenn es geht. Ja.
Genau.
Idealerweise.
Ja.
Auf der anderen Seite, das ist auch wieder ein Riesenthema, können wir auch noch stundenlang drüber reden, ne? dass dieses Extremsonnen vermeiden, also gibt es auch Studien, die ganz grob Sonnenliebhaber gegen Sonnenvermeider, die Sonnenliebhaber leben leider länger. Also das für alle Extremsonnenvermeider. Ne? Auch andere Studien, also zum Thema Dermatologen sehen das zwar von ihrer Sichtwarte, aber wie gesagt, ein Basaliom, so ein semi-maligner Hauttumor, der durch Sonnenlicht entsteht, hauptsächlich, daran stirbt man nicht. Also klar, ne, häufige Sonnenbrände und maximale Sonnenbelastung können Basaliome das Risiko oder die Häufigkeit erhöhen, aber kleine Tumoren, die streuen nicht, die schneidet man raus und gut ist, man stirbt nicht dran. Also Dermatologen sagen, Sonne schlecht, aber ein Internist würde sagen, die Leute leben länger, Sonne gut. Das nur mal, dass man auch hier mal differenziert, nicht immer nur die eine Sichtweise betrachten.
So ist es. Volker, die Zeit ist schon wieder rum.
Mensch,
ich danke dir. Ich danke dir wieder für deine Zeit.
Danke den Leuten, dass wir gehört haben, hoffentlich. Dafür machen wir es.
Ja. Ja, ich hoffe einfach, dass auch wir Lust machen auf unsere Ausbildung zum Automolekularcoach, die du anbietest, weil da kriegst du einfach die Wissenschaft dazu hinter all dem. Und das macht Sicherheit. Und das ist das Verrückte, dass Unsicherheit Unwissen macht Unsicherheit und das macht Angst. Und deswegen
klären wir auf. Zu halten, nichts tun.
Genau.
Und wer nichts tut, wird kein Erfolg haben. Das Gleiche, was jeder Finanzguru in den tausenden Büchern, ne, werde schnell reich und was es da alles gibt an Büchern, dir ständig sagen würde, egal was du machst, ob es jetzt gut oder nicht ist, du musst was machen. Jeder Mensch, der irgendwann eine Firma gründet, Erfolg hat, hat in 90 von 100 Fällen versagt, ist pleite gegangen und hat es nochmal versucht. Also in 9 von 10 Fällen geht's schief. Und der eine, wo es dann klappt, das ist der, der ihn dann zum Multimillionär gemacht hat. Ne? Diese ganzen Geschichten kennen wir alle, auch bei Insta und so. Und ja, man muss immer erstmal, man muss tun, man muss machen. Und wenn du wenn du Angst hast, kommst du nicht ins Handeln. Hat auch schon Napoleon Hill vor über 100 Jahren gesagt, Angst ist der größte Feind des Erfolgs. Auch was nicht nur finanziell, persönlich, sondern auch Gesundheit natürlich angeht.
Ja, verrückt, so ist es. Vielen Dank, Volker. Allen, die zugeschaut und zugehört haben. Ja, hoffe, es bleibt weiterhin spannend mit uns und ihr habt immer noch Lust, mehr über Gesundheit zu erfahren. Also Tipp für heute, falls ihr euch mal verbrennt, so eine leichte Kortisonsalbe direkt auftragen, über Nacht auch gerne zweimal auftragen, im Abstand von ein paar Stunden. Da spricht nichts dagegen und hilft wirklich direkt. Man muss nur dran denken, wenn man sich mal verbrannt hat, kann man auch bei Kindern anwenden. Also von daher, falls sie sich mal verbrennen, kann man das gerne mal machen.
Natürlich, ja. Dann 0,5% gibt es rezeptfreie Hydrocortison in der Apotheke, kann sich jeder besorgen. Also bei Sonnenbrand, ne, ist das absolut auch Therapie der Wahl. Ja.
Mindestens 3 Liter trinken, wenn es geht, stachelig fachringen. Das wäre super mit viel hohem Natrium-Kaliumgehalt oder
eben auch Hormonquelle. Also wir sind keine Marken hier, ne, das, wo gute Elektrolyte drin sind. Ja, Heilwässer oder sei es Nürburgquelle oder andere, ja, gibt's viele. Man muss halt auf die Flasche gucken. Darum geht's. Ja. Auf das Etikett. Wir kennen jetzt nicht viele andere. Bei uns in der Gegend gibt's eigentlich nur Fachingen und Nürburgquelle. Ne?
Ja, genau. Hirschquelle gibt's noch. Aber einfach mal draufschauen und, auf Hauptsache Mineralien drin. Und wenn du unsicher bist, gerne einfach Blutdrucksalz benutzen und mit Blutdrucksalz gerne nachjustieren. Wenn man ein Leitungswasser benutzt, dann kann man gerne pro Liter einen halben Teelöffel einfach Blutdrucksalz reinmachen. Dann kommt man auf eine gute Mischung und man braucht bitte keine Angst haben, dass das einem komisch wird oder dass das komisch schmeckt. Das schmeckt man kaum. Das ist wirklich fast neutral. Was man auch machen kann, ist Pansalz. Das ist auch, das ist ein bisschen teurer, ist aber definitiv auch sehr geeignet, weil da ist Magnesium, Kalium drin. Das ist auch hervorragend.
Ganz kurz noch offiziell weltweite WHO-Empfehlung bei Dehydrierung, auch für Kinder mit Durchfallerkrankungen und so weiter. Wenn es kein Elektrolytgetränk fertig aus der Apotheke gerade gibt, was macht man? Liter Wasser, Teelöffel Salz und 1 oder 2 Teelöffel Zucker. Zucker spielt dann auch, hat auch einen osmotischen Druck erhöht, macht es zu einem isotonen Getränk. Ja, deswegen offizielle WHO-Empfehlung, Flasche Wasser und Teelöffel Salz, ja, Kochsalz, Natriumchlorid und wie gesagt dann Zucker dazu, weil sonst gerade bei Kindern, sonst schmeckt das natürlich nicht. Und die Glucose ist, wie gesagt, hat einen osmotischen Wert und dadurch kriege ich eine iso-osmolare Lösung hin. Einfache Variante, auch mal zur Not geht Apfelschorle. Jetzt akut als Notfall, dauerhaft bitte nicht. Wieder ein Problem, Fructose, ne? Nicht so gut, da ist viel Fructose drin. Aber Apfelschorle, die Mischung ist auch zum Rehydrieren okay. Aber nicht zum Abnehmen und nicht gegen Leberfett. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du akut dehydrierst, dann ist dir das egal. Dann kannst du auch Apfelschorle. Ja. Ne? Halb Apfelsaft, halb Wasser. Ja, aber die klassische Elektrolytlösung, ne? Liter Wasser, Teelöffel Salz und 1, 2 Teelöffel Zucker.
Super.
Okay.
In diesem Sinne, danke für deine Zeit, Volker.
Danke dir. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.